Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, es ist 2021 und The End ist immer noch da und ich habe gerade im Vorfeld der jetzigen Aufnahme, jetzt ist es eine der wenigen Aufnahmen, wo ich mich vorher mal richtig vorbereitet habe, weil ich einige Sachen gesehen habe. Den Gast, den wir heute haben, wenn ich ihr Leben versuche zusammenzufassen, dann würde wahrscheinlich so mancher griechischer Autor, großer griechischer Tragödien, erblassen, weil ganz viele Erzählstränge in ihrem Leben zusammenkommen. Ich habe die wunderbare Marion Brasch zu Gast. Hallo Marion.
Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast.
Viele werden dich kennen als Moderatorin von Radio 1 und noch viel mehr werden dich aber kennen als Teil der, jetzt muss ich so vor, der Brasch-Dynastie ist es ja schon fast, oder? Darf man das sagen?
Ja, ich bei mir krampft
sich immer sofort
so, ja, weil Dynastie, das ist sowas, wir waren eine Familie, also eine relativ große Familie und da gab es ein paar Nasen darunter, die ein bisschen bekannter waren und das wird dann immer gerne so erzählt, es sei eine Dynastie, aber eine Dynastie kennt man ja, oder? Und unsere Familie war jetzt nicht eine bekannte Familie.
Obwohl ich einmal intervenieren muss, dass er selbst, also wir kommen gleich mal drauf zu sprechen, dein Papa hat die DDR oder viele Teile der DDR mit maßgeblich gestaltet, die FDJ, aber es zieht sich auch weiter, da ist schon was Dynastisches, denn man muss es einmal sagen, ich kenne Marion seit ein paar Jahren und ich kenne auch deine Tochter Lena, die es zumindest unter die 100 wichtigsten Deutschen in der Zeit geschafft hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur eine Momentaufnahme war, sondern dass die Familie Brasch schon kulturell, also du hast 4 Bücher geschrieben, da ist schon viel, was an Kultur aus eurem Pool kommt, oder?
Ja, kann man so sehen, genau, aber ich sehe das mal eher so aus meiner Perspektive und sehe jetzt nicht so diese Wirkung, die diese Familie oder Mitglieder dieser Familie hatten oder haben und deswegen halte ich da den Ball lieber flach. Also ich würde da sagen, wir waren eine Familie.
Es ist auch, glaube ich, große Namen sind auch manchmal eher Druck, die auf einem lasten, ja. Oder? Wie oft warst du die kleine Schwester? Bist du das heute noch manchmal in der Wahrnehmung von draußen?
Nee, das hat sich schon verändert. Das war ich natürlich, ich hatte ja 3 große Brüder und da war ich immer die kleine Schwester und das Mäuschen und so, also tatsächlich auch so genannt, das Mäuschen.
Wirklich?
Ja. Also alle 3 waren, also für die war ich das Mäuschen und für meine Eltern auch. Also ich war die Kleine, das Nesthäkchen und so. Und das hat sich erst verändert, als ich erwachsen geworden bin. Da bin ich natürlich immer noch in ihrer Wahrnehmung die kleine Schwester geblieben, aber habe mich so ein bisschen von diesem Begriff, glaube ich, emanzipiert. Also auch in meiner Eigenwahrnehmung. Ich glaube, ich hatte auch lange so ein Bild von mir, ich bin eben die kleine Schwester von. Und das hat sich verändert.
Große Gefahr, glaube ich, ne?
Ja, nee, also das war gar nicht so schlimm, weil ich habe ja meine großen Brüder immer bewundert und fand die ja alle wunderschön und klug und begabt und war ja immer stolz, dass ich ihre kleine Schwester sein darf. Und insofern, wenn mich jemand gefragt hat, bist du die kleine Schwester von, habe ich immer ganz stolz gesagt, ja. Das hat sich dann irgendwann verändert, als ich dann gedacht habe, ja, bin ich, klar, aber früher fand ich das immer sehr cool.
Wir müssen für die Hörer vom Podcast, um so ein bisschen zu deiner Geschichte zu kommen, einmal kurz ein bisschen durch deine Familiengeschichte und vielleicht auch die, ich habe jetzt das Wort Tragödien benutzt, aber die durchaus Einschläge, die dein Leben begleitet haben, gehen. Ich will es jetzt gar nicht abrissmäßig machen. Dein Papa, ein Katholik, nee, ein Jude, der in einer katholischen Familie groß geworden ist und dann zum Kommunisten wird, halbwegs richtig?
Ja, also seine Mutter als Jüdin ist konvertiert zum Katholizismus und er damit dann auch, ja.
Er emigriert als Kind nach London, ja, gründet dort die FDJ. Muss man erklären, was die FDJ ist, da bin ich mir gerade...
Freie Deutsche Jugend, das war im Prinzip die Jugendorganisation der DDR, dann später, aber sie wurde im Exil gegründet, bevor die DDR existierte. Ne? Und erst nach Ende des Krieges wurde diese Jugendorganisation sozusagen manifest in der DDR und auch eine Organisation der DDR.
Und deine Mama, eine Wienerin, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, lernt er in London kennen.
Genau, auch sie, Jüdin und aus Wien emigriert 1939 und dort haben sie sich kennengelernt, ja.
Und zeugen dort deinen ganz großen Bruder, also den ältesten deiner Brüder, Thomas. Thomas,
genau.
Und kehren dann zurück nach, nee, er kehrt zuerst zurück nach Deutschland, dein Papa, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Du musst mir helfen, du kennst seine Familiengeschichte doch viel besser als ich.
Genau, also er geht tatsächlich mit Ende des Krieges zurück in den Osten Deutschlands mit der Idee, dort den besseren Teil Deutschlands aufzubauen. Es war ja von DDR noch nicht die Rede, sondern es war eine sowjetische Besatzungszone. Und meine Mutter war noch nicht überzeugt, weil sie sagte, was soll ich denn in Deutschland? Also Deutschland...
Das Täterland
war. Ja, es ist das Täterland. Also sie haben dafür gesorgt, dass ich jetzt hier im Exil bin und was soll ich da? Und es bedurfte einiger Zeit und Überzeugungsarbeit, dass sie dann mit ihrem Sohn, meinem Bruder Thomas, 1 bis 2 Jahre später dann auch nach Ost-Berlin gegangen ist zu ihrem Mann.
Sagt es auch was über dein Vater als Figur, dass der quasi seine Frau und seinen Sohn da in London zurücklässt und quasi dieser Vision des Aufbaus des Sozialismus eher folgt, als bei seiner Familie zu bleiben? Ist das zu hart formuliert?
Nein, das kann man durchaus so sehen. Also das ist ja Teil einer Generation, die diese Vision hatten. Ne? Und da musste, und das zieht sich dann auch so durch die Kindheit und Jugend meiner Brüder und auch durch meine, die Familie immer zurückstehen. Also gar nicht, weil ist egal, sondern die sind gut aufgehoben, die sind... es ist jetzt wichtiger, das Land aufzubauen. Die Familie, das Private, das hat hinten anzustehen. Das ist so ein Motto oder so ein Thema dieser Generation mit dieser Prägung.
Obwohl ich lange, mein Großvater väterlicherseits ist letztes Jahr gestorben und der hat zu einer ähnlichen Generation gehört. Und ich habe lange Gespräche mit dem geführt und ich das dem wirklich am Ende glaube, dass der meinte, Erik, wir haben damals geglaubt, wir bauen den Gegenentwurf auf. Wir haben die Hölle erlebt. Ich weiß nicht, welches Baujahr ist dein Vater Horst
gewesen? 1922.
Mein Opa war noch 2 Jahre jünger, aber die haben die Hölle erlebt. Ja. Ne? Und das vergisst man, glaube ich, wenn man so Sachen von heute aus bewertet, die Härte, die vielleicht auch da war, was die vorher erlebt haben und was die zu dem gemacht hat, was sie da sind. Ne?
Und vor allem ja auch, wie jung die damals waren. Also, dass sie 18? Ja, oder? Die waren Anfang, Mitte 20 oder ja, Mitte 20, mein Vater. Also, das ist, wie jung die waren. Und dann mit dieser Vision und mit diesem Mut und diesem, trotz allem, was sie erlitten haben, es waren ja nicht nur die Leute aus dem Exil, die da zurückgekehrt sind, sondern die kamen aus den KZs und also wirklich, was die erlitten haben und dann zu sagen, trotzdem, ja.
Was mich bei deinem Papa zumindest verwundert, ich habe es selber noch erlebt, dass meine Großmutter, die auch nicht mehr lebt, die Jüdin war, hat das Lebzeiten in der DDR verheimlicht, dass sie eine jüdische Vita hat, ne? Mhm. Weil deren große Angst war immer, nach den Nazis kommen die Russen, gehen auf uns los und er wird ein sehr präsentes Mitglied der hohen Staatsführung in der DDR.
Wobei da das Judentum keine Rolle
mehr spielt. Nein, aber er als Person nimmt da so viel Aufgabe wahr. Was war nach einem Ende?
Also er hat verschiedene Funktionen gehabt. Also wie gesagt, FDJ damals noch als Stellvertreter von Honecker, der ja die FDJ in der DDR Vorsitzender war. Und später dann in verschiedenen Funktionen, seine höchste Funktion war die eines stellvertretenden Kulturministers der DDR. Da war er also im Prinzip exponiert in der Kulturpolitik.
Und was meintest du damit, dass ihr als Kinder zurückstecken musstet hinter seiner politischen Vision von der DDR?
Naja, also das zieht sich eben durch. Thomas ist auf die Kadettenschule geschickt worden.
Was
also,
ist das?
Die Kadettenschule gab es nur eine kurze Zeit zwischen, ich glaube, 56 und 60, wenn ich mich nicht irre, in Naumburg. Das war im Prinzip eine Schule, in der Jungs zwischen 10 und 14 Jahren, auch da kann ich mich jetzt ein bisschen irren, zu jungen Offiziersanwärtern. Es war eine Kadettenschule. Also es kam aus dieser preußischen Tradition, Junge zu jungen Soldaten und später Offizieren heranzuziehen. Und das war, Thomas war dort. Und der wollte das zunächst auch, weil das ja cool ist mit 11 Jahren und so ein bisschen, ne? Also das war nicht so schlimm, aber dann...
Ich finde faszinierend, dass vor dem Hintergrund Krieg verhindern zu wollen, Krieg erlebt zu haben, schicke ich mein Kind in eine militärische Laufbahn.
Das da ging es aber immer darum,
zu verteidigen.
Ja. Ne? Das war die Idee. Thomas hat dann relativ schnell gemerkt, dass das die Hölle für ihn ist, dass er das nicht möchte und er möchte zurück. Ne? Und das ist aber eine eigene Geschichte. Da müsste man eine ganze Sendung über Thomas machen, wie sehr ihn das geprägt hat, dass sein Vater dann gesagt hat, nein, auch die größten Schriftsteller, Thomas wollte damals ja schon Schriftsteller werden mit 11 Jahren, haben die harten Schulen des Sozialismus durchlaufen und so. Du musst da durch. Und das ist so die Idee, die sich dann auf andere Weise dann eben weiterführt. Das heißt, Klaus war im Internat, Peter nicht, aber ich war in der Wochenkrippe. Also die Kinder wurden weggebracht.
Für die, die es nicht wissen, eine Wochenkrippe ist?
Wochenkrippe ist Montag früh hin, Freitagabend zurück.
Du bist zwischendurch als Kind nicht zu Hause. Das können sich die Prenzlberger Helikoptereltern heute wahrscheinlich eher nicht mehr vorstellen.
Also wirklich 5 Tage die Woche in einer Wochenkrippe, Ganztagsbetreuung, Ganznachtsbetreuung, 24 Stunden und am Wochenende zurück nach Hause. Da mit zwei Jahre lang ging das so. Und das kann man sehr, sehr stark hinterfragen, was das denn mit Kindern macht. Also ich bin da gut rausgekommen, ich habe keine traumatischen Konsequenzen davontragen müssen, aber es gibt auch andere Fälle. Ja, aber es war die Idee, unsere Kinder sind gut aufgehoben, wir müssen uns keine Sorgen machen und wir können in Ruhe den Sozialismus aufbauen.
Und wir sind leider, es tut uns leid, in so einem eher kurzen Abriss seiner Familie, weil da kann man wahrscheinlich wirklich stundenlang drüber reden. Klaus und Peter? Mhm. Gehen auch einen künstlerischen Weg in ihrem Leben.
Genau. Klaus ist Schauspieler geworden, er war auf der Schauspielschule in Berlin, gleich nach der Armee. Wollte immer so sein wie Paul Belmondo. Das war sein großer.
Du hast ja schöne Brüder gehabt, das muss man schon mal sagen.
Genau, das war so sein Credo, also so zu sein wie er. Und Peter war Schriftsteller. Also er hat auch geschrieben, ich kenne ihn eigentlich auch immer nur irgendwie schreibend. Und das war auch seine Intention schon ganz früh.
Jetzt muss ich einmal fragen, mit der Vita-Beschreibung von deinem Papa, woher kommt in euch 4 Kindern diese unglaublich hohe musische Begabung und auch das Interesse?
Von meiner Mutter. Also sie war diejenige, die, glaube ich, das Talent hatte. Also sie wollte eigentlich auch Schauspielerin werden, sie wollte Sängerin sein. Das Exil dort hat sie es auch gemacht. Also es gab dann auch so eine jüdische Jugendgruppe in London und sie hat da Theater gespielt und gesungen. Aber dann mit Rückkehr mit ihrem Gang in den Osten Deutschlands war das beendet. Sie war sie Journalistin. Aber alles, was angelegt ist in den Kindern, in uns oder meinen Brüdern und mir, das kam von ihr. Also die Talente, wenn sie so vorhanden sind, ja.
Und wurde das was Du bist die Allerjüngste von allen. Ne? Jetzt muss ich einmal die Reihenfolge. Thomas, dann kam
Klaus,
Peter und du.
Genau.
Wurde das, wenn euer Papa im Kulturbereich der DDR zu Hause war, gefördert, was ihr da macht? Ist das was er unterstützt hat?
Nee. Also gar nicht, da überhaupt nicht. Also bei meiner Mutter, wie gesagt, meine Mutter ist relativ, da kommen wir wahrscheinlich noch hin, früh auch gestorben, als ich noch in der Pubertät war. Was ich gemacht habe, war, glaube ich, noch gar nicht abzusehen. Ich war auch musisch jetzt nicht so besonders, habe ich mich nicht hervorgetan. Ich war Durchschnitt in vieler Hinsicht. Und mein Vater hat gar nichts unterstützt. Es war Kunst als stellvertretender Kulturminister immer suspekt.
Das ist spannend.
Das ist ja. Also es ist mir auch später immer noch ein Rätsel gewesen. Ich habe mir immer versucht, das zu erklären. Also er hat viel gelesen, er hat wirklich viel gelesen, aber eigentlich, er hat auch klassische Musik gehört, hatte auch wirklich, also er mochte das. Aber Künstler als solche waren ihm, glaube ich, ein bisschen unheimlich. Und als seine Söhne in die Richtung gingen, Schauspieler, Schriftsteller zu werden, das war, vielleicht habe ich im Umkehrschluss auch, weil seine Söhne so aus der Art geschlagen sind, fand er das alles irgendwie komisch. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, da hat er das schon mit Milde so registriert und nicht mehr interveniert oder nicht mehr so das beargwöhnt, wie das, was seine Söhne gemacht haben.
Ich will auch vor allen Dingen deine Familiengeschichte, weil darin an vielen Stellen ja quasi auch so die Wurzel eigentlich dieser tragischen Geschichte auch, dass du und deine Tochter eigentlich jetzt so die letzten Brasch sind. Also ich glaube, es gibt noch einen Sohn von Thomas?
Es gibt einen Sohn, eine Tochter von Thomas und eine Tochter von Klaus, aber die heißen alle anders.
Ja, also quasi
sind wirklich die Braschs.
Die letzten beiden Brasch. Deine Mama verstirbt relativ früh,
74,
75, da warst du
14.
So, erinnerst du dich daran noch?
Ist das was? Naja, weil ich auch ihre Krankheit, ja, sie hatte Krebs, miterlebt habe, ohne zu wissen, um welche Krankheit es sich handelte. Das haben sowohl meine Mutter als auch mein Vater mir nicht gesagt. Ich wusste nicht, weiß gar nicht, ob meine Brüder das wussten.
Okay.
Sondern es hieß immer, es wird alles wieder gut und sie kommt aus dem Krankenhaus raus und es wird alles wieder wie früher. Und ich bin jetzt so im Nachhinein oder war damals auch eigentlich meinem Vater dankbar, dass er mich nicht mit dem Wissen um die Folgen dieser Krankheit allein gelassen hat oder überhaupt dem Wissen ausgesetzt hat, sondern dass ich immer dachte, sie kommt irgendwann wieder zurück. Kann man natürlich auch hinterfragen, ist das richtig? Ich wusste dann irgendwann, sie wird nicht mehr zurückkommen, aber relativ spät erst.
Ja, heute geht man ja an vielen Stellen in eine andere Richtung, nämlich dass Kinder ein Recht auf Wahrheit haben. Wobei ich auch das gerne hinterfrage, ne, wie weit geht Wahrheit? Ich finde immer, ich muss nicht jede Frage schon beantworten, bevor ich sie gestellt bekomme. Aber ich glaube, man muss die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Weil ich mich auch immer wieder bei dem Gedanken erwische, wenn so Familien bei uns sitzen, muss ich meinem Kind, und gerade bei Krebs, wo häufig nicht absehbar ist, wie lange dauert es noch, muss ich mein Kind jetzt 5 Jahre lang damit belasten, dass es weiß, ich kann morgen sterben. Ich habe bis jetzt keinen Krebs, bin ich sehr froh drüber und musste diese Entscheidung nicht treffen. Aber du sagst, du bist ihm indirekt dankbar dafür, dass er dich so lange unschuldig belassen hat, oder?
Ja, weil vielleicht ja auch er immer noch die Hoffnung hatte, dass es wieder gut wird. Also sie hatte die übliche Therapie, also ich glaube Chemotherapie, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, also Bestrahlung weiß ich. Und das weiß ich und ich kannte aber den Namen der Krankheit nicht. Und ich fand das nicht schlimm oder finde es im Nachhinein nicht schlimm, dass ich nicht wusste, dass es sich um Krebs handelte, sondern sie hat etwas. Und irgendwann war klar, also als wir dann, wir haben damals noch in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz gewohnt, wir sind dann nach Berlin zurückgezogen und sie ist nicht mehr mit uns eingezogen in die neue Wohnung, sondern sie ist gleich ins Krankenhaus gegangen und da war klar.
Buch wahrscheinlich, über Buch dann? Oder
es war damals noch in Mitte das Regierungskrankenhaus in der Scharnhausstraße, heute glaube ich Bundeswehrkrankenhaus. Dort war sie und da war dann schon klar, dass sie nicht mehr sehr lange leben würde. Und das wusste ich dann auch und damit habe ich mich dann auch auseinandergesetzt. Aber so im Nachhinein fand ich eigentlich gut, dass er mich so im Wagen gelassen hat und mich nicht ausgesetzt hat, dieser Geschichte. Er hat sogar gesagt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, du musst nicht mitkommen. So. Also noch in Karl-Marx-Stadt. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich nicht mit. Aber das war eher so egoistisch. Meine Mutter, der ging es dann teilweise eben auch nicht gut. Und sie hatte dann überhaupt keinen Sinn für meine Geschichten, die ich erzählen wollte. Ich hatte viel zu erzählen. Ich war 13 noch. Ja. Und sie hat gesagt, du lass mich in Ruhe mit deinen Geschichten. Und das hat mich natürlich verletzt. Ich wusste ja nicht, warum. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja, dann komme ich, das hat mein Vater gesagt hat, kommst du mit? Und dann habe ich gedacht, ach nee, dann komme ich diesmal nicht mit. Ohne zu wissen, wie es ihr geht und ohne zu fragen, warum sie mich nicht jetzt so versteht.
Hast du das im Nachhinein mal bereut, weil du hast dich denn ja nicht so verabschiedet, wie man heute versucht, sich teilweise zu verabschieden. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass?
Bei meiner Mutter, ich weiß nicht, eher bei meinem Vater, also später dann. Bei meiner Mutter noch nicht. Vielleicht war ich da auch wirklich zu doof. Also ich könnte jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte ganz viel wissen wollen.
Noch. Aber das willst du eher mit dem Ich von heute wahrscheinlich.
Ja, wissen. Mit dem Ich von heute, mit dem Ich von damals. Ich hab die Welt ja überhaupt nicht kapiert. Ich habe auch nicht wirklich die Tragweite. Also ich kann mich auch nicht mehr an meine Gefühlslage damals wirklich erinnern. Insofern ist es mal schwierig, mit meinem Ich von damals zu antworten. Ja.
Was ich mich gerade frage, ist, da stirbt Mama, du bist das einzige Mädchen, die einzige Frau im Haushalt. Wie ging euer Leben danach weiter? Wie ist euer Vater damit umgegangen, dass, also dem muss ja irgendwann bewusst gewesen sein, dass sie wahrscheinlich stirbt. Und hat er sich ist das Leben umgestellt worden bei euch? Hast du da Aufgaben plötzlich übernommen?
Nee, also es war ohnehin schon so, dass ich kann diese Übergänge, also es war immer so fließende Übergänge. Also meine Mutter ging ins Krankenhaus, ich war irgendwie auch in Karl-Marx-Stadt, dann später in Berlin relativ viel alleine, weil mein Vater viel gearbeitet hat. Das war für mich okay. Also ich habe relativ
findet man auch gut, glaube ich, mit 14, oder?
Also mit dann sowieso. Also ich habe meine Pubertät in einer Weise, er war dann auch viel wirklich verreist und ich war viel alleine und habe das genossen. Also ich konnte durch meine Pubertät fliegen, ohne mir permanent sagen lassen zu müssen, wie ich mich zu benehmen oder zu verhalten und was ich zu tun und zu lassen habe. Das war cool. Er hat dann nochmal geheiratet, da gab es dann eine Zäsur, weil das sehr schwierig war und da wurde dann auch meine Pubertät irgendwie eine andere. Ja, und
er hat
so,
schnell aber wieder, er hat zeitnah relativ, wieder geheiratet.
Ja, nee, also so, weiß ich nicht, wann war das, 77 oder sowas oder 78, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Man muss einmal kurz das erklären, wenn man über DDR und Reisen spricht, er durfte viel reisen, weil er so eine Art Kulturbotschafter für die DDR war, richtig?
Genau, es gab so eine Organisation, die nannte sich Liga für Völkerfreundschaft und er ist quasi durch die Welt gefahren und geflogen und hat der Welt erklärt, wie toll die DDR ist. Ne? Also es war so die Phase der Anerkennung, überall wurden Botschaften gegründet und Vertretungen und so. Und da gab es diese Organisation und er war sehr weltgewandt und kannte eben durch sein Exil fließend Englisch und war ein sehr charismatischer Mensch und mit einer großen, also wirklich großen Wirkung auch und so.
Man einfach sagen muss, für die, das war zu DDR-Zeiten nicht normal. Ne? Da hat man eher fließend Russisch gesprochen wahrscheinlich.
Genau.
Mit der Schulbildung. Das heißt, du warst frei und deine Brüder waren da. Wo waren die zum Teil noch da? Waren die schon weg?
Also Thomas ist 76 in den Westen gegangen. Also im Zuge dieser Biermann-Geschichte und so weiter. Aber hatte auch andere Gründe. Und meine anderen Brüder, also Klaus war Schauspieler und Peter war Schriftsteller, also hat geschrieben und viel Theater auch schon gemacht und so. Und ich war so, ne?
Das heißt aber, ich muss es nochmal kurz rekapitulieren, dass innerhalb von 2 Jahren 2 wichtige Bezugspunkte, nämlich großer Bruder und Mama, wegfallen für Marion damals in der Pubertät.
Wobei, also Thomas, der war ja 16 Jahre älter als ich. Also der hat mich ja gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Ich bin immer in die Wilhelm-Pieck-Straße, Torstraße, wie sie jetzt wieder heißt, gegangen. Da war seine Wohnung, da hat er Hof gehalten, da waren die ganzen Künstler und Intellektuellen Ostberlins versammelt. Ja, also Hof gehalten, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber er war schon so ein leuchtendes Zentrum.
Es war eine enge Gruppe auf jeden
Fall. Ja, genau. Und da bin ich hin und habe das genossen, unter diesen Leuten mich bewegen zu können.
Avantgarde.
Ja, genau. Das war toll. Ja, und aber er hat mich jetzt nicht so wahrgenommen. Ja, also ich war da und ich war die Kleine und so, aber ich war jetzt kein Partner für ihn. Und für mich war der Ort, dort zu sein, dieses andere Leben zu sehen, neben meinem Neubauleben in der Leninallee, war schon sehr, sehr reizvoll, ja.
Ich muss überlegen, was an Begrifflichkeiten übersetzen muss für Menschen, die in Berlin jetzt die Leninallee nicht mehr auf dem Stadtplan finden.
Landsberger.
Das heißt, er war aber also keine Figur, die dir quasi in deinem normalen Leben gefehlt hat. Wo waren denn, wenn Mama verstorben, Papa viel unterwegs, wo waren die Bezugspersonen für dich zu dem Zeitpunkt? Hast du dir da neue gesucht? Also war Mama ein Bezugspunkt für dich vorher oder war das schon eh weiter weg von dir?
Es war schon weiter weg, weil sie auch schon, also meine Mutter, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Also sie war 41, als sie mich bekommen hat, was heute kein Alter ist. Ja, also das
war biblisch wahrscheinlich.
Das war damals biblisch, ne? Da war man mit 25 Jahren spätgebärend. Ja, das war wirklich unglaublich. Ja? Und das heißt, als ich in die Pubertät kam, war sie krank und kam in die Wechseljahre, wurde krank und also hat mit mir, also es war eigentlich war schon eine Belastung auch für sie, ne? So dieses Kind. Ich habe es nicht so empfunden, ne? Aber ich glaube es im Nachhinein und mit dem Blick, den ich jetzt habe, auch mit ihrer Perspektive, ich habe das ja versucht irgendwie auch in meinem Buch zu erzählen, sie konnte mit mir nicht
so. Aber wie heißt das Buch, damit das einfach?
Ach so, okay. Ab jetzt ist Ruhe, heißt das.
So,
ne? Und da musste ich mich so in ihre Lage versetzen, was schwer genug ist. Ne? Aber sie war für mich ein Bezugspunkt. Ich habe sie geliebt, sie hat mich geliebt, aber sie hatte irgendwann keine Kraft mehr so. Ne?
Weil eine Sache, die ich natürlich schon sagen muss, ich habe dich mehrfach mit deiner Tochter erlebt und sehe da zumindest von außen, das wahrscheinlich auch romantisiere ich das jetzt, aber ein sehr inniges und ein sehr nahes Verhältnis. Jedes Mal, wenn ich Lena, deine Tochter, treffe, fällt auch dein Name und dann weiß die schon sehr genau, was im Leben ihrer Mutter los ist. Mhm. Glaubst du, dass das, was damals vielleicht nicht an Nähe da war, dass du das holt man das nah? Ich weiß das gar nicht.
Also wenn, dann unbewusst. Also ich natürlich irgendwie, wir haben schon. Also das hat was sehr Symbiotisches auch früher gehabt. Also jetzt sind wir zwei erwachsene Menschen, die sich sehr mögen und auch viel Zeit miteinander verbringen, aber diese Symbiose, die Mutter und Tochter oder Mutter und Kind irgendwann haben, löst sich auf eine gesunde Art, das ist klar. Aber ich habe das jetzt gar nicht bewusst irgendwie nachholen wollen, dass mir etwas gefehlt hat. Das war dann eher so die Zeit, wo ich keine Mutter mehr hatte. Also nicht die Mutter, die nicht die Kraft für mich hatte, sondern wo ich keine Mutter mehr hatte und eine gebraucht hätte und stattdessen nur eine blöde Stiefmutter hatte. Und ihr das Gefühl zu geben, sie hat immer eine Mutter, wenn sie eine haben will. Dann, das ist, glaube ich, aber gar nicht bewusst, sondern unbewusst so.
Und da haben deine Brüder, wie alt, Klaus und Peter sind wie viele Jahre älter als du?
Klaus ist Jahrgang 50, das heißt, er ist 11 Jahre älter und Peter 5, 6. Also wir sind alle so 5, 6 Jahre auseinander.
Und die haben mit dem Tod deiner Mutter, haben die da, also die sind nicht eingesprungen und haben mehr auf ihre kleine Schwester aufgepasst oder haben?
Nö, ach, dazu haben die, waren die ja zu sehr Künstler und haben alle so sehr um sich selbst gekreist und so. Das ist aber das habe ich auch nicht gebraucht.
Da legen sie einmal die erlauchte Künstlerpsyche in zwei Sätzen, die kreisen um sich selber.
Ja, das war so. Und das war für mich, ich kannte es nicht anders und so. Aber Peter zum Beispiel, also der ist ja der mir nächste Bruder, mit dem ich ja auch noch irgendwie ein Zimmer geteilt habe als Kind. Ja.
Im Neubau?
Wir haben ja immer auch im Neubau gewohnt, genau, noch in der allerersten Wohnung, bevor er dann zum Studium gegangen ist und so. Also wir hatten immer schon auch eine sehr viel engere Bindung als zum Beispiel Thomas und ich, ne, 16 Jahre auseinander. Und Klaus war immer in der Mitte und Klaus war immer sowieso der, den alle am allerliebsten hatten. So.
Das war das Lieblingskind?
Ja. Also jetzt nicht das Lieblingskind, glaube ich, sondern der Lieblingsbruder von allen.
Für alle?
Ja, für alle.
Wieso?
Ja, weiß nicht. Der war so anders. Der war lustig, der konnte auf den Händen gehen, der konnte, der war ein Komödiant vor dem Herrn, der hat sich über alle lustig gemacht und war aber eben auch so tief traurig eigentlich auch. Und so,
hat auch
so
Leichtigkeit ausgestrahlt.
Ja, schon. Aber er hatte eben beide Extreme auch, ne?
Klaus ist der Bruder, der sich 80 gestorben ist.
Der ist 80 gestorben, genau, mit 29.
Und habe ich das jetzt richtig? Der hat sich schon das Leben genommen.
Nein, also
kolportiert man das?
Ja, das kolportiert man. Und ich habe mich dann auch wirklich nochmal intensiv, als ich das Buch geschrieben habe, damit beschäftigt, habe mir auch wirklich nochmal die Akten angeguckt und so.
Was für Akten?
Das war der, also ich habe tatsächlich noch Polizeiaufzeichnungen gefunden.
Um den Todesfall?
Um den Todesfall. Und da war es so, er hat sehr viel Alkohol getrunken, immer schon und dann immer, irgendwann auch immer mehr. Und er hat sich irgendwann bei Dreharbeiten verletzt. Danach sind sie saufen gegangen und dann hatte er aber Schmerzen und hat Tabletten genommen. So, und dieser Mix Alkohol, Tabletten war es dann letztlich. Ob er dann vielleicht absichtlich eine Tablette mehr genommen hat oder so, das weiß keiner. Aber in dem Bericht steht Todesursache, Mix an Alkohol und Medikamenten, aber die eigentliche Todesursache war, glaube ich, der Alkohol. Also ich weiß es nicht genau. Das ist, aber ich wehre mich immer so dagegen zu sagen.
Ich weiß nicht, was da ein paar Geschichten kolportiert worden sind.
Genau, das stand doch in der Bild-Zeitung dann irgendwie, weil sein Bruder Thomas, also mein großer Bruder Thomas, war gerade sehr erfolgreich im Westen. Und dann stand dann so Schlagzeile, während Thomas Erfolge feiert, nimmt sich sein kleiner Bruder im Osten das Leben. Also so entsteht dann so ein Gerücht oder so eine Kolportage. Ne?
Wenn ich jetzt richtig erinnere, warst du 19, als Klaus verstirbt.
Ja.
Dein Lieblingsbruder verstirbt. Nach Mama, wo vielleicht schon mehr Distanz war, kommt jetzt nach einer Erkrankung der Überraschungstod.
Ja. Ja, das war, das war wirklich der Schock, weil niemand damit gerechnet hat. Es war keine Krankheit. Und das kam so überraschend und das ist ja so verrückt. Ich erinnere mich an diese Situation, als ich das erfahren habe. Und habe in der Erinnerung das Gefühl, es vorher gewusst zu haben.
Wie war die Situation?
Also die Situation war, ich sitze mit meinem Vater irgendwie am Frühstückstisch. Er sagt, er muss nächsten Tag, also reden über Organisatorisches, weil er am nächsten Tag nach Japan fliegen muss. Und bekommt einen Anruf von meinem Bruder Peter. Und ich habe das Gefühl gehabt, also in der Erinnerung, die uns ja manchmal auch trügt, in dem Moment, wo das Telefon geklingelt hat, gewusst zu haben, dass Klaus was Schlimmes passiert ist. Und dann war es so. Aber das ist, manchmal spielt uns das Gehirn ja komische Streiche und so war es offenbar auch. Und das war natürlich völlig, also kann man überhaupt nicht beschreiben, ne? So. Und ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, wie ich mich da gefühlt habe. Ich weiß nur noch, dass mein Vater dann irgendwann gesagt hat, ich muss trotzdem morgen nach Japan fliegen. Und das war das Entscheidende, wo ich dachte, wie kann das sein, dass der kann doch jetzt nicht wegfliegen. Und wo ich dann aber dann da dachte, das ist beides. Also dieser Schockmoment auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, ich habe hier aber eine Funktion zu erfüllen und ich muss meiner Arbeit nachgehen. Also überhaupt nicht zu realisieren, dass das ein Ausnahmezustand ist. Vielleicht hat er sich selbst in einem befunden, aber da bin ich jetzt nicht Psychologe genug, um das deuten zu können, ja.
Wo du das zumindest bei der Generation häufig beobachten kannst, die haben ja nochmal andere Extreme auch durchlebt durch den Krieg, dass die sich sehr häufig in ein Funktionieren zurückziehen. Das ist das, woran ich mich festhalten kann, ne? Und das ist auch das, worüber ich mich vielleicht definiere. Aber wie haben deine Brüder und du zusammen, konntest du kommunizieren? Thomas war schon im Westen. Konntest du den anrufen?
Nee, also nicht so ohne weiteres. Ja. Ne? Also ich kann die Abläufe nicht mehr rekapitulieren, Erik. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wie die nächsten Tage waren. Ich weiß noch, dass ich auch funktioniert habe. Dass ich irgendwie, ich war in der Lehre, ich war auch in Abschlussprüfung.
Was hast du gelernt?
Ich habe Schriftsetzer gelernt mit Abitur. Das gab so eine dreijährige Ausbildung, Schriftsetzer mit Abitur. Und ich war also in den Abschlussprüfungen und Facharbeiterarbeit und so. Und ich kann mich erinnern, dass ich auch da in so einen Ich-muss-das-jetzt-machen-Modus mich befunden habe und so und gemacht habe, was zu tun war und so.
Man muss auch einmal sagen, ne, also im Vergleich, vielleicht um Sachen auch einzuordnen für die jetzt zuhören, dass sowas wie ein psychisches Problem oder Trauer Sachen waren, die zumindest in der sozialistischen Welt nicht so thematisiert worden sind und wo auch nicht so viel Platz für war, wie es vielleicht heute ist, wo man eher nochmal nach Wohlbefinden fragen würde. Die Beerdigung von deinem Bruder, erinnerst du dich an die?
An die erinnere ich mich sehr gut, weil die so skurril und so surreal war.
Auf welchem Friedhof ist er?
Der ist auf dem Friedhof Bartholomäus Friedhof in Weißensee begraben. St. Bartholomäus, genau. Und es war so, wie gesagt, Thomas war schon im Westen und er durfte dann einreisen zur Beerdigung und der Friedhof war voller Stasi. Also wie gesagt, der Westbruder, der einreist, der Kultur, der
berühmte
genau, dann der DDR-Kulturfunktionär beziehungsweise politische Funktionär, mein Vater und so, das hatte schon eine, also das war bizarr, wie da überall diese Stasi rumstand. Und dann haben, also das werde ich wirklich nicht vergessen, weil und dann haben sich ja mein Vater und Thomas zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder gesehen, nach 4 Jahren oder so, nachdem Thomas in den Westen gegangen ist und reichen sich zum ersten Mal die Hand. Und das hatte schon also irgendwas ganz Erschütterndes und aber auch was ganz Rührendes. Und dann erinnere ich mich auch noch, dass wir sind dorthin gefahren, also um die Abläufe zu schildern, das war auch bizarr. Also ich bin zu Peter in die Wohnung gefahren, zu meinem Bruder Peter. Dort wurde schon gesoffen. So, also da wurde schon irgendwie, ja, lass uns das jetzt mal. Also es wurde nicht sich besoffen, aber es gab schon mal den Wodka und so. Und da saßen sie alle rum und dann sind wir los, haben wir ein Taxi genommen und fuhren zum Friedhof und dann sagte Peter plötzlich Höhe, also in der Karl-Marx-Allee, da gab es irgendwie so einen Intershop. Und dann sagte Peter, ich muss hier mal kurz anhalten.
Intershop ist die Möglichkeit für DDR-Bürger, Westprodukte einzukaufen.
Genau. Und da gab es hinterm Kino International einen solchen Intershop und Peter hatte irgendwie Westkohle, woher auch immer, vielleicht von Thomas, sagt, er muss hier mal kurz anhalten. Und ging da rein, kam 10 Minuten später wieder raus mit einer Levi's, die aber nicht gekauft, sondern geklaut hatte. So. Und dann sagte er, das war jetzt dran. So. Wie auch immer, ja. Also das war völlig bizarr. Dann diese Stasi auf dem Friedhof. Und dann sagte mein Vater, nachdem die Beerdigung zu Ende war, Hermann Bayer, Schauspieler der DDR, sehr guter Freund von Klaus, las ein Gedicht, von dem er behauptete, es sei von Heiner Müller. Es war aber, glaube ich, von ihm selbst. Und dann sagte mein Vater zu mir, nachdem das zu Ende war, lass uns jetzt losfahren. Ich sag, wohin? Na, lass uns jetzt zusammen was essen gehen. Nur wir beide. Ich sag, nee, will nicht, ich muss noch was für die Schule machen, für die Prüfung machen. Und dann ist er beleidigt losgefahren und ich bin mit Peter und Thomas zu Heiner Müller in die Wohnung gefahren, wo dann weitergesoffen wurde. Und das war der Tag der Beerdigung von Klaus und ich fand, das war sehr angemessen, alles. Also einschließlich Stasi und Saufen vorher, Saufen hinterher und in der Mitte eine Levi's Clown im Intershop.
War das für dich die Form, wie du trauern wolltest um deinen Bruder?
Erik, ich kann nicht sagen, wie ich hätte trauern wollen. Ich bin da so reingefallen in diesen Tag und es war gut. So. Und getrauert habe ich erst sehr, sehr viel später. Also das ist auch so ein Thema bei den Verlusten, die ich erlebt habe, dass die Trauer, dieser Verlust, den wahrzunehmen, das kam immer sehr viel später. Auch diese Traurigkeit, dass jemand nicht mehr da ist, das hat sich erst eingestellt, als sie schon weg war. Nicht schon lange, aber schon eine Weile weg waren. Ja.
Ich höre nur gespannt zu, weil das was ist, was ich selber bei mir auch beobachtet habe, wie lange quasi das auch so, das Verstehen von, da ist eine Leerstelle. Und was diese Leerstelle ausmacht, wie lange das gebraucht hat. Vermisst du deine Brüder heute? Gibt es Momente, wo du das Gefühl hattest, darüber weiß ich, würde ich jetzt mit ihm lachen oder wo man sich noch Sachen vorstellt? Sind da noch Leerstellen?
Ja, also manchmal eher so im Gedanken bei allen meinen Familienmitgliedern, meinen Eltern und meinen Brüdern, dass ich so gerne mit denen meine Gegenwart teilen würde, dass sie so mir fehlen mit dem Blick auf mein Leben. Ach, was macht sie denn jetzt? Ja, so. Und der Austausch darüber, also dass ich so merke, was die Familie betrifft. Ich habe ja Freunde und ich habe Wahlverwandtschaft, ja, die mir auch sehr wichtig sind. Aber dass ich gerne wüsste, wie sie auf mein Leben jetzt gucken. Gar nicht, sie fehlen mir schon, aber sie sind zu lange weg, als dass sie mir wirklich jetzt noch fehlen. Also dafür sind sie einfach zu lange weg.
Weil man muss einmal um quasi die Geschichte, dass du und Lena die letzten Brasch sind, zu komplementieren.
Komplettieren.
Dein Papa verstirbt kurz nach der Wende.
Kurz vorher. Sommer 89, ja.
Und ist, das habe ich noch gelesen, einer der letzten. Hier in Berlin gibt es den Friedhof der Sozialisten. Und er war einer der letzten, die damit Würde und allen Ehren drauf beigesetzt wurden.
Der hatte noch so ein richtiges Staatsbegräbnis mit Politbüromitgliedern und so in dem ganzen großen Bahnhof. Und
also für alle, die mal in Berlin, der Friedhof, ist es Friedrichsfelde Ost.
Ja.
Da ist das Ehrenmal für Luxemburg und Liebknecht. Und der Friedhof ist in jedem Falle immer eine Reise wert, sich das einmal anzugucken. Also weil das auch viel über, wie ich finde, ne, so eine DDR-Wahrnehmung auch des Todes aussagt, was dort, ne, da ist schon auch sehr viel gleich gemacht worden im Tod, also jetzt bei den ganz Großen nicht, aber da ist schon auch so gleichgeschneidert worden. Und der Friedhof ist trotzdem sehr, sehr schön angelegt und ich finde den immer wieder toll. Ich bin da relativ gerne, muss ich sagen. Und deine beiden anderen Brüder, Thomas und Peter, versterben beide 2001.
Genau.
Also auch wieder ganz nah beieinander.
Ja, also im Sommer oder im Juni, Sommer 2001, Peter zuerst. Er hat, also wie gesagt, es zieht sich durch diese Familie auch so ein Drogenproblem. Ja? Also mein Klaus hat gesoffen und Peter und Thomas haben gesoffen und Thomas hat noch Drogen genommen und Peter hat eben auch sehr viel gesoffen. Dann war er 7 Jahre lang trocken und es war alles toll. Er hat unglaublich tolle Sachen gemacht, gearbeitet, hat geschrieben, leider nie mit dem Erfolg, den er eigentlich verdient hätte. Und dann kommt es zu einem Rückschlag. Er hatte eine Perspektive gehabt in irgendeinem Job und so und wurde abgelehnt und dann hat er wieder angefangen zu saufen nach 7 Jahren. Und dann hat er sich aber so die Kante gegeben, dass es keinen Morgen gab. So, also das war Peter. Und Thomas im November 2001, also ein paar Monate später, hat sich auch nichts geschenkt, was Drogen betrifft, Alkohol und Koks vor allem, und hatte dann ein ernsthaftes gesundheitliches Problem mit dem Herzen. Er wurde operiert. das ist misslungen, diese Operation. Da gab es einen Fehler, das heißt, es wurde alles noch viel schlimmer. Er hat aber trotzdem weiter gekokst. Er hat sich sogar noch ins Krankenhaus irgendwie den Stoff bringen lassen und so. Und es war dann abzusehen, dass das nicht mehr lange dauern würde. Und ich glaube, der Tod von Peter hat ihm da noch den Rest gegeben. Er hat ja so ein Buch geschrieben oder Erzählung geschrieben unter dem Aspekt vor dem Vätern sterben die Söhne. Nun ist er nach seinem Vater gestorben und sein Bruder Klaus ist vor seinem Vater gestorben und er stirbt jetzt erst nach seinem jüngsten Bruder. Also das hatte für ihn, es war alles, er hätte eigentlich derjenige sein müssen, der vor allen stirbt. So ist jetzt ein bisschen prosaisch, wie ich das sage, aber es war für ihn, glaube ich, auch schon eine besondere Situation. Er kam da leichenblass zur Beerdigung von Peter schon und war ein paar Monate später nicht mehr da.
Wie war für dich dieses Jahr? Hast du da mehr Erinnerungen als an diese frühen Verluste?
Ja, naja, das ist so, ich gehe durch dieses Jahr und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das für mich war. Es ist durchschnitten, es war ein völlig okayes Jahr für mich und ist durchschnitten durch diese beiden wirklich traurigen Ereignisse. Ja. Und deswegen kann ich nicht mehr sagen. Und auch da habe ich natürlich funktioniert und habe Peter irgendwie begraben bei Klaus, also Peter.
Auch auf dem St. Bartholomäus.
Ja, genau, die liegen zusammen und habe mich da um alles gekümmert und so. Und
okay, warte mal, du bist die, die sich gekümmert hat.
Bei Peter, also zusammen mit seiner ehemaligen Freundin und so, aber eigentlich schon, also das habe ich alles organisiert und so. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Bei Thomas habe ich es dann zusammen mit Kathi, also mit seiner Lebensgefährtin Katharina Thalbach gemacht und so. Also hab da nicht so viel organisiert, das hat sie schon alles gemacht. Aber ich war dann mit praktischen Dingen beschäftigt. Viel mehr als vorher, das habe ich ja vorher alles nicht machen müssen und habe das gelernt. Wie geht man, ich habe den Bestatter meines Vertrauens gefunden, ja, der Peter beerdigt hat und dann eben auch Thomas und so. Herr Döblin, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, in der Marienburger Straße und so. Wir haben uns sehr gut verstanden und das war für mich das Jahr 2001, dass ich zwei meiner Brüder beerdigt habe.
Zu dem Zeitpunkt hat Lena, wie alt war die da? Jetzt muss ich rückwärts rechnen, da bist du.
Die ist 93 geboren, das heißt, da war sie dann
7. Wie hast du das der kommuniziert, was da passiert? Weil das ist ja ein Alter, da kriegt die das mit.
Ja, das, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin sehr offen mit ihr damit umgegangen, müsste man sie fragen. Aber ich glaube, sehr offensiv, sagt deine Onkel. Also mit Peter war sie ja auch sehr nah, Thomas ein bisschen aus der Entfernung und so. Die sind weg, sie sind gestorben und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war, hatte sowas, glaube ich, wir haben uns gegenseitig irgendwie, oder gegenseitig nicht, ich habe sie so getragen. Es war für sie ja jetzt nicht der Tod ihres Vaters oder eines näheren Verwandten, noch näheren Verwandten, so viel hatte sie mit ihnen nicht zu tun, aber sie war natürlich total traurig und hat es nicht verstanden, so.
Das ist jetzt so eine selbstbeantwortende Frage. Nee, ist es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Tragik in die DNA von einer Familie geht. Nicht im Sinne von, dass daraus so selbstbewahrheitende Prophezeiung, sondern einfach eher, dass da so eine Traurigkeit da ist, die im Grunde sich manifestiert und vielleicht auch sich fortsetzt. Weißt du, was ich damit meine?
Ich glaube ja, aber ich kann das für mich nicht sagen. Also diese Auseinandersetzung mit dem Sterben in der Familie, das ist ja für mich jetzt kein, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, kein kontinuierlicher Vorgang, sondern immer wieder was Neues. Also ich kann auch nicht sagen, das Sterben, ich habe gelernt, wie es ist, wenn Menschen sterben. Es ist immer wieder anders und immer wieder neu. Und ich muss mich immer wieder neu damit auseinandersetzen. Man kriegt da keine Routine oder so. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht, was du meinst. Ich weiß nicht. Tragik eingeschrieben in die Familienbiografie. Du meinst, so eine Familie ist, gibt so einen Fluch?
Nein, überhaupt nicht. Also eher, dass du hast viele Sachen erlebt. Ja, gibt sich in der Form, wie du, was weiß ich, mit deiner Tochter umgehst, findet sich da diese Tragik wieder. Mhm. Ja, also achtest du mehr auf sie, weil du eben gewisse Sachen erlebt hast. Ne? Bist du eine gut loslassende Mutter, weil du eben sagst, ey, das bei all, was ich erlebt habe, geh in dein Leben, schaff dein Leben, du darfst nicht abhängig sein von mir. Ne? Also das meinte ich jetzt eher so, mit, wo okay. sich so, wo so, so mit DNA, wo sich jetzt ein Verhaltensmuster übergibt.
Ach, weiß nicht, also vielleicht, aber wenn dann unbewusst, ne? Also nicht, das habe ich erlebt und sieh zu, dass du dich frei machst oder dass du dein Leben so gestaltest. Also ich weiß es nicht. Ich bin davon überhaupt nicht geleitet oder so von dem, was in meiner Familie, also jedenfalls nicht bewusst, dass ich ihr irgendwie Dinge mit auf den Weg gebe, weil ich bestimmte Sachen erlebt habe. Nein.
Ich habe nur letztens, also es geht um dich, aber letztens festgestellt, meine Tochter ist jetzt 2,5 und bevor die auf die Welt kam, hat mich die Mama gefragt, so, was ist denn dir wichtig? Und da kam ganz, ganz schnell bei mir Angstfreiheit. Und wir waren letzten Sommer an der Ostsee mit meiner Oma, also ihrer Uroma und meiner Mutter, ihrer Oma. Und dann fiel mir ein, warum ich, also das beides so angstgetriebene Menschen, die immer sagen, pass auf, das ist gefährlich, mach das nicht, ja. Mhm. Also wo ich dachte, krass, wie das, wie so die DNA einer Familie dein Verhalten steuert. Und das ist was, was mich natürlich einfach auch interessiert, ne, weil ganz viele Menschen, die den Podcast hören, hören den auch, weil den glaube ich häufig zum Beispiel, du redest jetzt relativ offen über das, was du erlebt hast und ich glaube, das ist auch was, was man lernt. Du hast das Glück gehabt und ich kann nur jedem das Buch auch zur Familie Brasch ab jetzt ist Ruhe, meine fabelhafte Familie, also was für eine fantastische ans Herz legen, aber du hast quasi die Möglichkeit gehabt, ja fast schon therapiemäßig ja ein Buch darüber zu schreiben. Und was wahrscheinlich, oder was zumindest wirkst du jetzt, als wenn du mit der Geschichte auch in einem Frieden bist.
Absolut, absolut. Also wenn du sagst Therapie, das stimmt, weil ich habe mich nie auseinandergesetzt mit allem, was passiert ist. Also wie gesagt, mein Leben war total okay. Es ist eben, wie du eingangs auch schon gesagt hast, durchschnitten durch tragische Vorfälle, ja, also durch Verluste und so. Und trotzdem hatte ich ein grandioses Leben bis jetzt, ne, mit so Ups und Downs, aber normal, ne? Und dennoch habe ich mich nie damit beschäftigt und dieses Buch zu schreiben und mich auch mit diesen Verlusten nochmal auseinanderzusetzen, ohne mich darüber oder daneben zu stellen und sie zu bewerten, wie gehe ich jetzt damit um, sondern das einfach nur zu erzählen. Das war für mich tatsächlich, also da haben Leute gesagt, ja, andere legen sich auf die Couch, du hast das Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Viel Geld gespart.
Was sich viele nicht trauen in so einer Trauersituation oder auch danach, so Sachen für sich zu verbalisieren, ne? Was ich immer wieder beobachte, wie das hilft. Na klar, du kommst nun aus einer journalistischen Tätigkeit, du kannst es, aber ich glaube, dass das quasi eigentlich jeder in sich trägt, ne? So das in der Reflexion so ein bisschen sein Heil zu suchen und man muss ja nicht immer alles aufnehmen, aber einfach überhaupt darüber kommunizieren zu können. Ist das denn zum Beispiel was nach dem Verlust von Klaus? Hast du da mit deinen Brüdern sprechen können über das, was da passiert ist? Also kurz, ne, für die Klaus ja. Ist der als erster Verstorbene 1980.
Genau. Ich kann mich daran wirklich nicht erinnern. Also das ist ja wirklich, also das findet in meinem Buch auch nicht statt, ja, dass ich mich plötzlich an etwas erinnere, an das ich mich nicht erinnern kann. Und ich konnte sie ja da auch nicht mehr fragen. Wie war denn das? Wie haben wir denn diese Zeit? Wie war denn das alles? Wie haben wir miteinander geredet?
Gibt es Aufzeichnungen von den beiden?
Nee. Also es gibt irgendwie, ja, es gibt von Thomas, er hat was geschrieben, aber da geht es auch weniger um wie war das eigentlich, sondern er hat es ja verdichtet, ne, in Poesie gebracht und verklausuliert irgendwie. Verklausuliert, Klaus. Ja, und Peter hat es auf seine Weise, er hat viel Tagebuch geschrieben, aber das kenne ich zum Beispiel auch nicht, wie er da hat er glaube ich gerade gar nicht geschrieben oder so, das weiß ich nicht. Also es gibt keine Erinnerung wie oder Austausch darüber, wie wir jetzt als Geschwister mit dem und jenem umgehen. Das hat jeder, glaube ich, irgendwie für sich selbst gemacht. Da waren wir, ach, es war sowieso, ich meine, wir sind ein komischer Haufen als Familie. Also es ist, wir sind das, was eine dysfunktionale Familie auszeichnet. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
Wenn irgendjemand die Aussage daran bekommen,
ja.
Wir das.
Ja, genau.
Ja, aber das ist, man kann es lustig erzählen, aber es ist ja quasi auch, ich wollte auch am Anfang nicht sagen, dass dein Leben tragisch ist, aber ja. Einfach tragische Erlebnisse von außen betrachtet. Ne? Also so Mama früh verloren, Brüder zum Teil früh verloren und dann auch noch dieses Damoklesschwert der erfolgreichen Brüder über einem, ne? Mhm. Also wo man ja auch irgendwie gucken muss, wie geht man damit um, wenn so eine großen Namen da sind. Das heißt also, du denkst, ich weiß nicht, ich müsste sie das selber fragen, dass das zum Beispiel, dass da nichts an Belastung in Richtung Lena weitergegangen ist und deine Kinder.
Nö, also glaube ich nicht. Also ich hoffe es nicht. Also bis jetzt, wenn ich mir sie so angucke, man weiß es nicht. Also sie ist, wir sind im Prinzip ja alleine miteinander, so waren zwar immer mal so männliche Menschen, die in unserem Leben waren und die auch in ihrem Leben waren, ja. Und ihr Vater, mit dem sie auch ein gutes Verhältnis hat, aber eigentlich haben wir immer alleine gelebt, so. Ja. Und das, wenn es ein Defizit gibt, dann eher so eins, dass wir auch keine richtige Familie waren und dass es keine Großeltern gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie sehr traurig macht, dass es keine Großeltern gibt, ne? Also, dass es niemand gibt, wo man Weihnachten zusammen nochmal hingeht und so. Das ist dieses Familien.
Die Tradition.
Diese Tradition, diese Familie. Es gibt keine Familie. Wir sind uns unsere Familie, ne? Und das ist, glaube ich, eher etwas, was sie prägt, mehr prägt, als dass da so viel Tod im Leben ihrer Mutter war.
Das ist ein sehr schöner Satz. Das muss ich kurz sacken lassen. Also, ich lege allen, die das gehört haben, dein Buch ans Herz. Ab jetzt ist Ruhe. Wann ist das aber jetzt schon auf ein paar Jahre her?
2012.
So, und es ist danach ist der Dokumentationsfilm gekommen, Familie Brasch heißt er, ne?
Er ist Familie Brasch, genau.
Und ich glaube, dass neben all dem, was du erzählst, gerade der Dokumentationsfilm auch nochmal einen spannenden Blick auf die kritische Avantgarde der DDR gibt. Nämlich, dass das vor allen Dingen auch Menschen waren, die an einen guten Sozialismus geglaubt haben. Also, ne, die vielleicht eher intern was verändern wollten und was da für unglaubliche Spannung geherrscht haben. Ich danke dir, dass du im Podcast zu Gast warst, liebe Mario.
Dankeschön, lieber Erik.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.